Ja, von mir auch einen guten Morgen. Ich habe ein Thema gewählt, das heißt Wachstum als Christ. Und als ich mir das dann anguckte, habe ich gedacht, vielleicht hätte ich es doch etwas anders nennen sollen, Wachstum im Glauben. Denn als Christ wachsen, das kann ja auch die Körperfülle sein. Ne, mein Leben mit 300 Kilo, meine Lieblingssendung, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, fühle mich da immer so schlank gegen. Nein, ich habe es noch nicht gesehen, aber wir sollen ja im Glauben wachsen. Ich weiß ja nicht, wie du das bei dir momentan einschätzt. Bist du so in der letzten Zeit, im letzten Jahr im Glauben gewachsen? Schwer zu beantworten vielleicht, aber vielleicht hilft dir ja auch so die Predigt dabei, weil die Fragen, die ich mitgebracht habe, wie kann ich im Glauben wachsen? Gibt es Hindernisse und woran kann ich das überhaupt erkennen? Inspiriert durch das Thema, durch die Predigt bin ich eigentlich durch den Wonnemonat Mai, wie man ihn so schön nennt. Ich weiß noch, im letzten Spätherbst und auch dieses Jahr, Anfang des Jahres, haben wir Büsche geschnitten und die waren so ganz klein. Alles konnte man auf der Straße sehen, wo er vorbeigegangen ist. Und jetzt ist es die Zeit schon wieder, wo wir erneut schneiden müssen, weil es wuchert überall. Alles ist grün geworden. Und was haben wir dazu beigetragen, habe ich mich gefragt? Gar nichts. Nichts. Gott hat es so geplant. Und wir lesen auch in der Schrift, dass Gott sich in der Natur offenbart hat. Und auch für all diejenigen, die das Evangelium nicht kennen, es gibt ja so viele Völker, die verstreut sind, sie erkennen Gott in der Natur. Und wir lesen das in Römer 1. Da heißt es, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, der seine ewige Macht und sein göttliches, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Manch einer erkennt wirklich Gott so in der Natur, ne? Dann geht das Herz auf, man erkennt diese Schöpfung. Und es gibt einen Menschen, Monsieur Carnier, das war ein wohlhabender Franzose. Der wurde vom Kaiser Napoleon wegen Verdachts auf Hochverrat ins Gefängnis geworfen. Und tagsüber hatte er eine kurze Zeit, wo er so auf diesem Hof gehen konnte. Es waren hohe Steinmauern und er hatte so seine atheistische Parole auf diese Wand geschrieben. Alles ist Zufall. Und nach kurzer Zeit, er ging jeden Tag auf diesem Hof, entdeckte er da unten ein kleines Pflänzlein. Das hatte ihn interessiert, weil er fragte sich, wie kommt die da hin? Und die sieht ja wunderschön aus. Und so hat er jeden Tag darauf geachtet, dass diese kleine Pflanze da war. Und er hat sie nachher auch gehegt und gepflegt, so gut er das konnte. Und natürlich folgte er so diesem Wachstum. Und das Pflänzchen, das sprach nicht zu ihm mit Worten, aber er erkannte doch in seiner Einsamkeit diesen Schöpfer, den er verleugnet hatte, den von ihm tot geglaubten Gott. Und als sie dann noch zu blühen anfing, staunte er über dieses großartige Kunstwerk und er hat dadurch wirklich zu Gott gefunden, weil er sagte, Gott hat mir diese Blume hier geschickt, weil in den Mauern waren sonst keine Blumen. Er wurde freigesprochen durch die Kaiserin Josephine und er hat diese Pflanze dann ganz vorsichtig ausgegraben, hat sie mit nach Hause genommen, in sein Gewächshaus gebracht und er ist zu seinem Schöpfer zurückgekehrt. Er hat die Bibel für sich wieder ganz neu entdeckt. Und ich glaube, dass auch wir in der Natur oder die meisten Menschen so diese Zeugen der Genialität und der Schöpferkraft Gottes erkennen, wenn wir da durchgehen. Mir persönlich geht das immer so. Mein Herz geht wirklich auf, wenn ich so in der Natur bin. Ich liebe das einfach. Aber es ist letztendlich egal, ob die Blume wachsen wollte oder nicht. Es war ihr von Gott so vorherbestimmt. Es war in ihrer DNA, wie wir so schön sagen. Wachstum ist nicht optional. Alles, was auf der Erde lebt, muss wachsen oder es ist krank und muss dann irgendwann sterben. Leben bedeutet also Wachstum. Begrenzt ja, aber es gibt kein Leben ohne Wachstum. Das gilt nicht nur für die Natur, das gilt auch für uns Menschen. Gut, es gibt Krankheiten, Wachstumshormonstörungen vielleicht, die können das Wachstum einschränken, aber nicht verhindern. Ein Baby wächst. Ob der Mensch dann später kleinwüchsig ist, vielleicht 2 Meter und so ein Schrank, gut, das liegt oft in den Genen oder an anderen Dingen, aber er wächst. Manchmal gibt es allerdings auch ganz praktische Gründe bei Menschen, dass sie gar nicht wachsen wollen. Man hat untersucht, warum die Portugiesen so klein sind. Also im Schnitt sind sie 1,72,9. Das ist in Europa Minimum. Und man hat festgestellt, dass der Grund darin lag, dass die Mütter früher immer gesagt haben, wenn du groß bist, musst du arbeiten. Aber das Erste stimmt, sie sind wirklich die Kleinsten mit 1,72,9. Wachstum überall, wir wissen das auch aus der Wirtschaft. Ne? Die Wirtschaft muss wachsen. Mehr Umsatz, mehr Gewinn. Aber auch Wachstum ist für die Kinder Gottes vorausgesetzt. Wachstum im Glauben. Und dabei hat Gott folgendes Ziel. Wir lesen das in Epheser 4, Vers 15. Da heißt es, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Geist der Liebe, Gottes Wahrheit ist Jesus. Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wir sollen im Glauben immer mehr zu Christus hinwachsen, durch seinen Geist, durch seine Liebe. Allen Menschen hier auf der Erde ist eins gleich. Und selbst bei Jesus war das so. Wir haben eine leibliche Geburt. Jeder von uns ist auf die Welt gekommen, weil es da eine Mutter gab, die uns geboren hat. Wenn wir aber so diesen Vers lesen, in der Nachfolge Jesu, wenn wir dort hineinwachsen wollen, dann stellen wir fest, nicht jeder Mensch kann in die Nachfolge Jesus oder zu Jesus hinwachsen, wenn er nicht wiedergeboren ist. Es gibt diese leibliche Geburt und es gibt diese geistliche Geburt, die wir eben durch den Heiligen Geist bekommen, wenn wir uns zu Jesus bekennen, wenn wir sagen, du bist der Herr. Ich habe das neulich in einer Predigt gehört, da sagte ein Pastor, der aus dem Sauerland kam, wer einmal geboren ist, der stirbt zweimal. Wer zweimal geboren ist, stirbt einmal. Und was so ein bisschen mathematisch ungleich klingt, wissen wir, was damit gemeint ist. Wenn ich diese leibliche Geburt, die wir einmal haben, wenn ich mich nicht zu Jesus bekehre, werde ich zweimal sterben, nämlich den körperlichen, den leiblichen Tod, irgendwann mal hier auf Erden, und dann später im jüngsten Gericht den geistlichen Tod. Wir werden diesen als Christen, diesen geistlichen Tod nicht mehr erleben, aber eben den leiblichen. Und dann sind wir auch bei Jesus. Und es hilft nur eins, das ist der Glaube an Jesus, wiedergeboren sein. Nicht Frömmigkeit oder auch Bibelwissen. Es gibt ja viele Menschen, die kennen sich in der Bibel viel besser aus als ich. Die sind aber leider nicht wiedergeboren. Das Wachstum beim natürlichen Menschen kann man ganz gut beurteilen an der Größe. Und wir wissen, dass alle, die Kinder haben, da gibt es so Untersuchungen, U1 nach der Geburt, bis dann zur U10, wenn sie 8 Jahre sind, dann wird immer geguckt, passt das alles so von der Entwicklung her, Größe, Gewicht und auch natürlich geistliche Entwicklung. Die Beurteilung des Wachstums im geistlichen Bereich ist da schon etwas schwierig, weil es von außen auch nicht so direkt messbar ist. Aber die Voraussetzung für geistliches Wachstum ist halt die Wiedergeburt. Und ich hatte mich auch so in der Predigt gefragt, gibt es irgendwelche Anzeichen, die wir vielleicht für uns immer wieder mal so kontrollieren können? Es ist nämlich kein glattes, schönes Haar oder dicke Muskeln oder reine Haut, die die Wiedergeburt dann darstellen. Und ich habe so ein paar Punkte, auf die ich kurz eingehen will. Wenn ich wiedergeboren bin, ist das Erste, ich habe mein Leben Jesus übergeben und bekenne mich zu ihm. 1. Korinther 12, Vers 3 heißt es, darum weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Jesus ist mein Herr, das sind Worte, die kann jeder aussprechen. Und es gibt ja auch so Evangelisationen, die sind sehr emotionsbetont und die Leute gehen auch dann nach vorne und sagen, Jesus ist mein Herr. Was hiermit gemeint ist, und ich kann und will das auch gar nicht beurteilen, ist aber die Sprache des Herzens, nicht die Sprache des Verstandes. Ne? Jeder könnte ja sagen, du musst Jesus bekennen. Ja, habe ich gemacht. Jesus der Herr. Und dann lebe ich so weiter. Hier geht es um das Herz, um die Überzeugung, dass Jesus wirklich der Herr in meinem Leben ist. Wir wissen, dass das manchmal schwer ist, aber uns ist bewusst, ich möchte das eigentlich auch. Und da gibt es keine Grauzone, genauso wie in der Ehe. Wenn mich einer fragen würde, bist du verheiratet, dann würde ich sagen, ja, ich bin mit Susi verheiratet. Egal, wie ich jetzt auch dazu stehe, solange wir nicht geschieden sind, sind wir verheiratet. Und das ist auch mit der Zugehörigkeit zu Jesus. Wenn ich mich zu ihm bekannt habe und wir wissen, dass er, ne, wir sind ja die Braut von ihm, dann wissen wir, wir gehören zu ihm. Es gibt da keine Grauzone. Ich weiß nicht genau und könnte sein, ja, aber wenn ich dieses Bekenntnis hatte und habe, dann gehöre ich zu ihm. Das zweite war für mich so die Sündenerkenntnis durch den Heiligen Geist. Und da finden wir eine Stelle in Johannes 16, die Verse 8 bis 9. Nun, wenn er wiederkommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird allen Menschen oder den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Von Sünde überführt sein bedeutet einfach, wenn ich mein Leben Jesus übergeben habe, dass ich viele Dinge erkenne, die falsch sind. Das musste ich noch nicht mal unbedingt in der Bibel lesen. Wir wissen ja, so die 10 Gebote sind ja einfach dazu da, dass wir eine Orientierung haben, damit es uns untereinander eigentlich gut geht. Und Jesus sagt auch, wer mich liebt und den Vater liebt, wird auch diese Gebote einhalten. Und wir wissen auch von der Geschichte von Adam und Eva, ne, als sie vom Baum, die Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, war ihnen bewusst, dass sie Sünde hatten. Sie kannten vorher keine Sünde. Und auch wir sind Sünder gewesen, aber wir haben diese Gnadenbotschaft. Wir sind erlöst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sündige manchmal immer noch. Aber auch da weiß ich, ich gehöre zu Jesus. Ich kann Vergebung bekommen. Ich bekomme sie. Und ich bin erlöst. Das dritte, was ich hatte, Verfolgung und Anfechtung im Leben erfahren. Da hatten wir beim letzten Bibelkreis schon so einen gewissen Disput, weil nicht jeder sagt, ja, ne, als Christ wird mir nicht immer Unglück geschehen. Und so war das auch gar nicht gemeint. Deswegen sollte man 2. Timotheus 3, Vers 2 lesen. Da heißt es nämlich von Paulus, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, nicht wo es bei jedem eintritt, rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Jesus geehrt wird. Wir müssen damit rechnen, wenn wir Jesus in unserem Leben in der Welt bekennen, dass wir nicht immer nur Fans haben und nicht immer Beifall bekommen, sondern wir werden manchmal etwas skeptische Blicke, fragende Blicke und je nach Stellung bei den Menschen wirst du vielleicht so ein bisschen für Gaga gehalten. Oder aber die sagen, naja, sonst ist er ja eigentlich ganz in Ordnung, aber da scheint bei ihm irgendwas auszusetzen dann. Aber wir wissen, wenn wir Jesus wirklich bekennen und wir sagen, er ist der Herr der Welt und es gibt keinen anderen Weg als zu Gott, als durch Jesus dann, dann werden Menschen manchmal etwas komisch, weil die sagen, nein, es gibt auch andere Wege, es gibt auch andere Religionen und letztendlich ist alles das Gleiche. Nein, ist es einfach nicht. Und Paulus hat genau das erlebt. Paulus war ein Mensch, der ganz straight gegangen ist, der auch nicht irgendwo diesen Glauben jetzt nach dem Motto, ich sage mal nichts, weil sonst könnte ich anecken. Nein, er hat diesen Widerstand auch ganz konkret erfahren. Und wir wissen auch, er ist ins Gefängnis geworfen worden, ausgepeitscht und. Das vierte, was ich hatte so für die Wiedergeburt, ist, dass Menschen Jesus bekennen. Wir kennen alle so Matthäus 28, ne, geht in die Welt, macht sie zu Jüngern, taufet sie in meinem Namen und lehret sie alles zu halten, was ich euch gegeben habe. Diesen Missionsbefehl, den kennen wir alle. Und ich glaube, es ist nicht jedem von uns gegeben, jetzt irgendwo in irgendwelche fremde Länder zu gehen, aber wir haben ein Umfeld. Wir haben ein Umfeld, wo auch Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Und auch das sind irgendwelche Völker, auch wenn sie uns eben näher sind, wo wir das bekennen sollen. Und ich glaube, ein Zeichen der Wiedergeburt ist auch, dass ich die Verlorenen nicht unbedingt verloren gehen lassen will. Ich habe ein Herz dafür, es ist mir nicht egal oder ich bin nicht teilnahmslos, ne, ob sie nun glauben oder nicht. Ich weiß, im Laufe der Zeit fällt es einem manchmal etwas schwerer, weil man dann auch so die Hoffnung verliert und sagt, Mensch, das habe ich schon 10-mal gesagt und da kommt immer noch nichts. Aber die Verlorenen sind dem nicht egal, der wirklich zu Jesus gehört. Und als fünften und letzten Punkt habe ich so die Freude als Frucht des Heiligen Geistes. Römer 14, Verse 17 bis 18. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens. Hier ging es vorher um einen Disput, die Speisen. Ne? Im Alten Testament durften ja gewisse Speisen nicht gegessen werden. Und da war eben diese Frage da, die Paulus ja auch ganz anders beantwortet hatte als Petrus, der da etwas verhalten war. Also es geht nicht um die Fragen des Essen und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und ich denke, diese Freude, die hier gemeint ist, ist nicht die irdische Freude, so ich kriege jetzt ein tolles, umweltfreundliches E-Bike und brauche nicht mehr mit dem bösen Auto fahren oder ein leckeres veganes Schnitzel wartet heute Mittag auf mich. Nein, das meinte ich nicht, sondern die Freude, dass wir zu Jesus gehören, dass wir ihm wissen, wir haben ewiges Leben durch ihn. Wir werden in einem Reich sein, wo Freude, Friede, ja, wo einfach Liebe herrscht dann. Und Freude können wir nachher auch, wenn wir das Abendmahl empfinden. Natürlich ist Jesus gestorben, aber wir dürfen uns freuen, dass er es aus Liebe zu uns getan hat. Also ich denke, auch da kann man mit unterschiedlichen Haltungen so ein Abendmahl annehmen und sagen, oh, ich bin so traurig, Jesus ist gestorben. Wir können das auch traurig sein, aber die Freude sollte in uns überwiegen, dass er es wirklich für uns getan hat. Es war nicht irgendein Schicksal, konnte er nichts zu und na gut, nehme ich es mal hin, sondern er hat es bewusst gemacht. Und ich denke aber auch Freude an Jesus haben und nicht diesen Frust in dieser Welt zu schieben. Und das ist etwas, da bin ich auf der Skala von, ich sage mal, 1 auf 10 noch ganz, ganz weit unten, gerade was die Politik angeht. Das fehlt mir einfach noch, dass ich mehr auf Jesus schaue und die Freude und ich weiß, ne, er hat ja alles in der Hand. Es wird alles gut werden, weil er alles gut macht. Nicht unbedingt hier auf Erden, aber für uns später mal. Und wir wissen auch, dass der menschliche Geist, der macht uns Angst. Ne? Wir kriegen auch, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lese dann oft so Headlines und eigentlich ist das alles angstmachend. Da ist nichts, was mich ermutigt, sondern ne, ob es das Wetter ist, dann gibt es da Wetterchaos, da gibt es Überschwemmungen. Früher hatte ich das noch etwas anders in Erinnerung. So ist es auch mit den ganzen Meldungen. Aber der Heilige Geist gibt uns Freude. Und ich denke mal, diese Freude, die wir durch den Heiligen Geist bekommen, wenn wir das weitergeben, ist das, was sie auch gesagt hat. Wir wären in den Augen der Menschen glaubwürdig. Wenn ich immer nur schimpfe, wenn ich immer nur das Negative sehe, ja, wo unterscheide ich mich von anderen? Also ich muss da wirklich bei mir immer wieder anfangen, aber es wird mir auch immer wieder bewusst. Diese Zuversicht, dass wir Jesus haben, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen werden, das ist das, was auch wir Christen als wiedergeborene Menschen haben sollten. Es gibt sicherlich noch andere Kriterien, aber die fand ich jetzt für mich nicht so wichtig und ich denke, sie sind auch nicht so zielführend. Wachstum als Christ, da möchte ich mich eigentlich, worin ich wachsen kann, auf drei Punkte beschränken. Das ist die Liebe, die Lehre und Loslassen. Loslassen, sage ich gleich was. Ich möchte gerne mit der Lehre anfangen. Weiß ich heute mehr von Gott, von der Bibel, als vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor 5 Jahren? Das ist die Frage, die ich mir selbst persönlich auch gestellt habe und zwischendurch mal stelle. dann frage ich mich, was lese ich? Sind es Krimis oder sind es Glaubensbücher, also Bücher, die sich mit dem Glauben beschäftigen? Was höre ich? Ist es bei YouTube? Sind das irgendwelche Verschwörungsvideos oder sind es Predigten? Was sehe ich im Fernsehen? Soap Operas, Rote Rosen, bestimmt schön fürs Herz, aber manchmal gibt es ja auch Fernsehpredigten, die sehr schön sind. Und ich glaube auch da so eine Ausgewogenheit. Ich kann alles hören, ich kann alles lesen und ich kann alles sehen. Das ist nicht das Problem. Es ist einfach so diese Ausgewogenheit. Denn ich weiß, wenn ich mich sehr einseitig irgendwo ernähre, werde ich mich nicht geistig inspirieren lassen können. Und Predigten, geistliche Bücher, Fernsehpredigten inspirieren mich persönlich eigentlich immer wieder geistlich. Mir geht es dadurch auch besser. Ich sagte ja, ich höre so beides. Ich höre manchmal Videos, die ziehen mich echt runter, aber ich finde das wichtig, dass ich Infos habe. Aber ich höre dann auch Predigten, gerade wenn ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin und ich merke, mir geht es dadurch besser, ich nehme auch mehr auf. Und für ein geistliches Wachstum reicht eine glaubensmäßige Instantlösung, diese Losung als geistliche 5-Minuten-Terrine nicht aus. Wenn ich in der Bibel lese und viele Sachen nicht verstehe, habe ich die Möglichkeit, Kommentare zu lesen. Habe ich keine Kommentare zu Hause, die ich gekauft habe, kein Problem. Jeder von uns, denke ich, hat Internet, da findet man jede Menge Möglichkeiten. Aber nur so lerne ich Gottes Wort besser kennen und kann es für mein Leben auch nutzen. Ne, wenn ich im Glauben wachsen will, muss ich in der Lehre einfach wachsen. Das zweite Kriterium war die Liebe oder ist die Liebe bei mir. Und bei der Liebe geht es nicht um die Liebe aus mir heraus. Da ist eine hübsche Frau und auch, finde ich aber ganz attraktiv, mal hinterher und jetzt habe ich mich auch noch verliebt. Sondern es geht hier um die geistlich inspirierte Liebe, die es mir sogar ermöglicht, meine Feinde zu lieben. Und ich denke mal, aus menschlicher Sicht halte ich das mal für relativ ausgeschlossen oder da muss einer wirklich schon sehr verkorkst sein. Jesus wurde ja mal gefragt, was ist so das größte Gebot? Das größte Gebot hat er, du sollst deinen Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand lieben, sowie den Nächsten wie dich selbst. Und auch da so die Frage an mich, ist meine Liebe zu Gott gewachsen? Ist meine Liebe zu den Mitmenschen gewachsen? Merken die das eigentlich überhaupt, dass ich für sie auch gute Taten tue, dass ich für sie einfach da bin? Und ist auch die Liebe zu mir gewachsen? Auch mich selbst zu lieben ist wichtig. Und das, was ich jetzt sage, wird euch wahrscheinlich erstmal etwas komisch vorkommen, komisch klingen. Aber ich bin auch liebenswert. Warum? Weil Gott, ich wusste das, Leute, die am ganz nah sind, das anders empfangen. Weil Gott mich liebt und weil er mich auch so geschaffen hat, genauso wie dich. Und das Problem ist doch oft, dass wir uns selbst gar nicht so annehmen. Wir sehen andere immer, die sind alle liebenswert, aber ich bin doch der größte Arsch überhaupt, der hier rumläuft. Das ist nicht so. Gott, nein, ich meine, diesmal nicht auf mich bezogen. Aber es ist so, dass Gott für mich gestorben ist. Er liebt mich, er will mich verändern, aber er liebt mich eigentlich auch so, wie ich bin. Und Gottes Geist muss mir die Liebe schenken, die aus mir heraus einfach nicht möglich ist. Und ich denke auch andere, ich kann andere bis zum gewissen Grad lieben, keine Frage, wenn ich sie mag. Aber es gibt auch Leute, mit denen polarisiere ich sehr häufig. Und die brauche ich eigentlich nur zu sehen oder zu hören, wo ich innerlich eigentlich ein ganz anderes Gefühl habe, als das, was Gottes Geist mir dabei schenkt. Dann. Er muss uns die Liebe schenken. Und wenn wir geistlich wachsen wollen, brauchen wir diese Liebe zu Gott, zu anderen Menschen und auch zu mir. Den dritten Punkt hatte ich als Loslassen. Der klingt so ein bisschen komisch und ich hatte auch keinen anderen Begriff. Vertrauen hatte ich erst, sage ich, nee, der passt eigentlich nicht ganz, der ist noch etwas zu kurz gegriffen. Worum geht es mir dabei? Es geht darum, dass ich nicht mein eigenes Wohl in meinem Leben präferiere und danach nur strebe, sondern das, was Jesus in Matthäus 16, Vers 26 sagt, wer mir nachfolgen will, ne, der muss sich selbst verleugnen, der muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Das ist das, was ich da hintergesehen habe, loslassen von mir selbst. Was ist mir persönlich wichtig für mein Wohlergehen? Ist es das Irdische? Ne? Jesus spricht ja sehr oft von dem Mammon, Reichtum, Geld. Wenn man mit Menschen heute ins Gespräch kommt, ne, ich merke das immer, es geht immer um Geld, es geht um, was weiß ich, Dinge, die alle materiell sind, aber es geht nie um die Dinge, die uns eigentlich zufrieden machen, die uns satt machen, die für uns innerlich wirklich wichtig sind. Geld ist alles schön, wenn man es hat, aber ganz ehrlich, viele haben Geld, die würden gern tauschen, weil die haben irgendwelche anderen Dinge, wo sie sagen, das erfüllt mich hier alles nicht, sondern man gewöhnt sich dran. Das, was Gott für uns vorgesehen hat, ist nicht materiell, was uns dann letztendlich auch weiterbringt. Das Streben nach dem Mammon, ist es das, wonach ich wirklich strebe und handle? Oder ist es so, Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wissen wir, alles andere wird uns dann auch zufallen. Halte ich krampfhaft so an meinem Besitz fest? Ich denke so, gerade in Deutschland, das Gefühl habe ich immer, man hat so eine Besitzstandswahrung. Ne? Was ich irgendwo mal erreicht habe, das muss ich auch weiter haben. Im Gegenteil, ich muss es ausbauen. Ob es jetzt der Status ist, ob es finanziell ist, ob es Haus ist oder was auch immer. Aber Jesus sagte ja auch, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf mich nehmen. Und das kann auch bedeuten, dass ich gewisse Dinge loslassen muss, die ich aufgeben muss, aber eigentlich gar nicht will. Herr, ich will dir nachfolgen, aber nein, aufgeben will ich nicht. Ich will das nicht loslassen. Und wir wissen das von vielen Beispielen von Menschen, die losgelassen haben und sie haben mehr gewonnen, als sie vorher hatten. Aber die Angst war da. Ich denke an Abraham, ne, wo Gott gesagt hat, du gehst jetzt mal ganz woanders hin. Er war wohlhabend, er war in seinem Umfeld, das er kannte. Abraham gesagt, ich weiß ja nicht, was da auf mich wartet. Ne? Eigentlich will ich gar nicht. Er ist im Vertrauen auf Gott gegangen. Er konnte loslassen. Und das Bewusstsein, das ist das, was wir vielleicht auch immer wieder in uns tragen sollen. Ne? Diese Bereitschaft, etwas loszulassen. Paulus wusste, wovon er sprach, als er in Philipper 4, 11 bis 13 sagte, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu werden und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Paulus, ne, wir wissen das, ne, der wirklich teilweise Entbehrung hatte, wo ich gedacht habe, wow, ne, der hat ja nun auch viel aufgegeben, aber Gott hat ihn stark gemacht. Ich sage immer, was du festhältst, das hält dich fest. Wenn du hinter Mammon her bist oder Ansehen oder was auch immer, immer mehr haben willst, ist das nicht Wachstums fördernd, glaubensmäßig, sondern wachstumshemmend. Denn wo dein Herz ist, oder Matthäus 6, 21 sagt, wo dein Schatz ist, wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Ne? Wonach trachtet mein ganzes Herz? Ne? Ist es wirklich, will ich Gott verherrlichen, will ich sein Reich hier aufbauen mit meinen Möglichkeiten, oder möchte ich mir ein schönes Umfeld schaffen? Ich will mein Haus haben, meine Familie, mein Auskommen haben, ein schönes Auto, dann meine schönen Urlaube und Gott, für dich bin ich auch noch irgendwo da, was kann ich tun? Aber Zeit habe ich eigentlich nicht viel, ich würde aber gerne. Ne, wir kennen das vielleicht alle, wir können und wir sollen loslassen und auch so unsere Ängste und unsere Sorgen. Hinten steht so eine schöne Karte, hatte ich vorhin erst gelesen, die Sorgen abgeben dann. Und das ist auch so, unsere Ängste und unsere Sorgen, ne? Wir lesen ja immer von Kriegen, Klimakatastrophen und Inflation und sonst. Wir sollen uns um die Sachen kümmern, aber wir sollen nicht sorgen. 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, legt alle Sorgen nieder bei dem, der für euch sorgt, bei Jesus. Wir alle haben irgendwo Sorgen. Es gibt Phasen, ne, da geht es uns gut. Da kann ich sagen, wunderbar, ne? Aber wir haben auch Phasen, wo wir nachts nicht gut schlafen können, wo uns die Gedanken immer wieder irgendwo in so eine Spirale treiben, die nicht gut ist. Und wenn wir wissen, das ist jetzt auch nicht irgendwo, ich rede mir was ein, sondern wenn Jesus in meinem Leben real ist, dann weiß ich auch, ich kann ihm diese Sorgen geben und er kümmert sich drum. Das heißt nicht, dass das alles immer so kommt, wie ich das haben möchte, aber ich weiß, es wird immer so sein, dass er es im Griff hat dann. Und loslassen ist etwas, was, ich behaupte mal, den meisten Menschen sehr schwer fällt. Und das merkt man auch so oft, wenn man sich mit Leuten unterhält, die in unglücklichen Beziehungen sind, dass sie sagen, ja, da weiß ich wenigstens, was ich habe, ich will auch nicht loslassen, aber manchmal wäre es vielleicht besser, also ich will nicht jetzt von Scheidungen, die propagieren, aber manchmal ist es vielleicht besser loszulassen, um das Glück neu zu finden, als irgendwo krampfhaft an etwas festzuhalten. Die letzte Frage, die ich behandeln möchte, wie können wir so unser geistliches Wachstum beeinflussen? Wir haben gesehen, oder aus meiner Sicht waren die drei Punkte dann eben Lehre, Liebe, Loslassen, wo wir wachsen sollen. Und ja, wie können wir das umsetzen? Das Neue Testament spricht ja an vielen Stellen davon, dass es Gottes Ziel ist, dass so unser Glaube wächst, wir zu mündigen und reifen Christen, Nachfolgern Christi heranwachsen. Und da gibt es den Spruch aus Epheser 4, Vers 13, da heißt es nämlich, das soll dazu führen, dass wir alle und das, Entschuldigung, vielen Dank, es ging vorher darum, dass eben die Gemeinde aufgebaut werden soll durch Propheten, Missionare und so weiter, also Dinge, die Gott den Menschen auch eingegeben hat. Und das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erlangen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Es gibt unterschiedliche Abstufungen in der geistlichen Entwicklung eines Christen. Und auch Paulus spricht also im 1. Korinther 3, da sagt er nämlich, liebe Geschwister, bisher konnte ich mit euch nicht so als geistlich reife Menschen reden, weil ihr wart noch zu sehr in eurem alten Menschen. Ne? Ich musste euch die Milch geben, eigentlich hätte ich euch schon feste Nahrung geben müssen. Also wenn einer zum Glauben kommt, ne, dann ist es wie beim Menschen, ein Baby gibst du kein Schwarzbrot und sagst, das ist aber gesund und die Körner, ne, das macht dich. Ein Baby würde daran sterben, ein Baby braucht Milch. Christen brauchen erst Milch. Aber wenn ein 20-Jähriger kommt und noch die Brust der Mutter haben will, da würden wir sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Du musst dich auch mal richtig ernähren. Und das ist auch bei uns Christen. Und Paulus spricht auch davon, dass viele einfach aus diesem Kindheits-, aus diesem Babystadium gar nicht hervorkommen. Sie brauchen diese feste Nahrung nicht, weil sie sie noch gar nicht vertragen können. Aber wir sollen wachsen. Wir sollen wie so ein Kind wachsen und unsere Nahrung zu uns nehmen, die nachher viel gehaltvoller ist. Wachstum im Glauben ist ein lebenslanger Prozess. Ich glaube nicht, dass der irgendwann mal abgeschlossen ist, sondern wir werden irgendwann aus der Welt abgeschieden sein, aber da ist immer noch Potenzial nach oben und es fordert auch so eine gewisse Geduld, auch bei uns, bei Gott sowieso, aber er hat diese Geduld. Und dieses Wachstum, wie ist es genau möglich? Ich habe da so vier Punkte mal. Das eine ist so diese regelmäßige Beschäftigung mit Gottes Wort. Jesus sagte in Matthäus 4, Vers 4, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Wort allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Bibellesen ist Nahrungsaufnahme für uns, geistliche Nahrungsaufnahme. Wenn er Bibel liest, der nährt seinen persönlichen Glauben durch die geistliche Nahrung, die Gottes Wort ist. Glaube, und davon bin ich auch fest überzeugt, dass manche Christen sich so mit Notration durchs Leben schlagen dann. So Mini-Portion. Sonntags ist Nahrungszunahmetag. Da gehe ich in die Gemeinde, da höre ich mir eine Predigt an und das reicht dann wieder. Und nächsten Sonntag gehe ich da wieder hin. Und dann nehme ich wieder ein bisschen einen kleinen Happen auf. Ich glaube, dass diese Mini-Portion, die wir dann aufnehmen, nicht dazu angetan sind, um wirklich reife, starke Christen zu werden. Wir brauchen diese regelmäßige persönliche Beschäftigung mit Gottes Wort, mit der Bibel. Es sind Gewohnheiten und diese ständigen Gewohnheiten werden zu einer gewissen Routine. Ich habe in meinem Leben immer so unterschiedliche Phasen gehabt. Also Phasen, wo ich sehr sportlich war, da bin ich täglich gelaufen. In der Woche waren es 10 Kilometer täglich, Wochenende auch mehr. Und wenn ich mal irgendwann nicht laufen konnte, weil ich wirklich keine Zeit hatte, weil das nicht ging, ging es mir nicht gut. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich fertig damit war, weil mir war es immer langweilig. Gut, ich habe dann später Predigten gehört. Aber irgendwo war diese Gewohnheit so da, dass ich überhaupt nicht mehr mich aufraffen musste, sondern im Gegenteil, es war eine Motivation. Und ich glaube, mit dem Bibellesen ist das genauso. Ich hatte auch Zeiten, da bin ich morgens früh aufgestanden. Und da war ich aber immer müde und meine Gedanken waren immer weg. Ich habe jetzt unterschiedliche Zeiten. Aber es ist auch eine Gewohnheit, eine gute Gewohnheit. Wenn ich das immer wieder mache, dann fehlt mir das. Dann sage ich, Mensch, ne, wieso habe ich jetzt noch nicht in der Bibel gelesen? Gut, 22 Uhr, ich mache es einfach noch. Und ich glaube, diese guten Gewohnheiten führen auch dazu, dass wir wirklich dort reifen. Dieser geistliche oder die geistliche Instant 5 Minuten Terrine, sage ich jetzt mal, oder eine ausgewogene Nahrung. Wenn ich einen Sportler fragen würde, der würde sagen, ich brauche meine Ernährung. Und die Ernährung muss gut sein, weil sonst kann ich leistungsmäßig einfach nicht mithalten. Die achten auf ihre Ernährung. Und ich glaube, wir Christen müssen das mit der geistlichen Ernährung genauso machen. Im 2. Timotheus 4,7 sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufens erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Wenn wir das so lesen, klingt das so nach körperlicher Aktivität. Nein, es war dieser geistliche Lauf, geistliche Aktivität, ne, diese glaubensmäßige Aktivität. Und da werden wir versagen, wenn wir uns nicht richtig ernähren. Und wer sich mit Gottes Wort ernährt, der wird in seinem Leben auch erfahren, wir werden geistlich reifen. Eigentlich sollte es für jeden Christ das Normalste sein, aber es ist nicht immer so. Zweiten Punkt, neben der Beschäftigung mit dem Wort, um zu wachsen, ist im Gebet bleiben. Im 1. Thessalonicher 5, 17 und 18 heißt es, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Gebet heißt, ich nehme Kontakt mit Jesus auf. Ich baue eine Beziehung auf. Ich behaupte mal, eine Ehe, die keine Kommunikation hat, wird auf Dauer tot sein. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Eine Beziehung von unserer Seite aus, wenn wir mit Gott nie Kontakt aufnehmen, wird genauso irgendwann mal einschlafen. Wir haben die Möglichkeit, in dem Gebet so unsere Beziehung zu Gott aufzubauen, aufrechtzuerhalten, auszubauen. Und es besteht auch die Möglichkeit zu unserer Dankbarkeit auszudrücken. Auch das machen wir im Gottesdienst hier oft. Ne? So, wofür bist du dankbar? Und ich finde es unheimlich wichtig, dass wir ja auch Gott gegenüber dankbar sind. Wenn meine Frau für mich manchmal was macht, dann sage ich auch, danke, dass du das oder jenes gemacht hast. Wenn andere das machen, ne, man sagt das ja normalerweise auch. Und ich denke, bei Gott ist es noch viel schöner, weil er tut sehr, sehr viel für uns. Wir können um Hilfe, Unterstützung bitten. Ne? Wir kennen das so mit der Fürbitte für uns selbst und für andere, was einfach wichtig ist. Open Doors. Ne? Ich nehme das dann und bete dann auch oft dafür, für diese Dinge, wo ich dann sage, hat vielleicht gar keine Auswirkungen. Ich glaube, bei Gott hat das Auswirkungen und deswegen sollten wir es auch nutzen. Wichtig ist, regelmäßig zu beten, ne? Um diesen Kontakt mit Gott wirklich zu vertiefen und zu stärken. Und ich glaube, es ist keine besondere Form des Gebets erforderlich, ob ich jetzt auf dem Boden liege, stehe, liege oder Kopfstand mache. Die Beziehung zu Gott wird nicht dadurch getrübt oder gestärkt. Der dritte Punkt ist so die Gemeinschaft, die mich auch wachsen lässt. Gemeinschaft mit anderen Christen allerdings. Man kann sie mit einer Familie vergleichen. Ne? Wir sagen ja auch, Geschwister. obwohl wir ja gar nicht verwandt sind, jedenfalls weltlich nicht, aber geistlich. Ich glaube, gerade hier in der Gemeinde brauchen wir die Unterstützung immer wieder und diesen Austausch, damit unser Glaube gesund bleibt. Christsein ist für mich nicht Einzelgängertum. Ich glaube, dass Gott das auch nicht will. Ich hatte schon öfter in Predigten so ein Gleichnis, und ich würde das auch gern wiederholen, von einer Sklavin, die von ihrer, also in den Südstaaten war das, ne, die hat schwer gearbeitet und ist dann abends so in ihre Gemeinde gegangen, und die Herrin kam dann und sagt: Mensch, warum machst du das? Du hast den ganzen Tag schwer gearbeitet. Und dann gehst du abends noch weg, anstatt dich auszuruhen. Und die Sklavin machte den Ofen auf, da waren ganz viele rot glühende Kohlen. Und sie nahm eine Kohle raus und separierte die und legte sie woanders hin. Und wartete kurz, und diese Kohle, die vorher noch rot glühend war, wurde dunkler. Und dann sagt sie: Das ist der Grund. Wenn ich in der Gemeinde bin, in meiner Gemeinde bin, glüht mein Glaube auf. Ich glaube auch, dass Gott möchte, dass wir ihm gemeinsam nachfolgen, dass wir als Team unterwegs sind. Wir wissen das von Jesus, der hat ja die Leute nicht einzeln losgeschickt, sondern er hat sie in Zweierteams auf jeden Fall losgeschickt. In der Gemeinschaft von anderen Christen werden wir auch Ermutigung, aber auch Ermahnung, auch das ist etwas, was wichtig ist. Ne? Meine Kinder kann ich zwar immer ermutigen, und das ist schön, aber ich muss sie auch ermahnen, dass sie diesen Weg gehen. Und das ist, glaube ich, untereinander auch wichtig. Wenn ich merke, da ist ein Bruder oder eine Schwester, die laufen jetzt wirklich neben der Spur, dann kann man liebevoll darauf hinweisen und kann sagen: Hör zu, ich glaube, das solltest du nochmal überdenken. Ist für mich auch etwas, was in Gemeinden wahrscheinlich auch zu wenig gemacht wird. Ermutigung, glaube ich, schon eher, Ermahnung eher weniger. Aber es dient auch der Stärkung des eigenen Glaubens. Und im Hebräer lesen wir das sehr deutlich, Hebräer 10, 24, 25. Und weil wir ja auch füreinander verantwortlich sind, also wir sind füreinander verantwortlich. Wir sind nicht irgendeine Gemeinschaft, die kommt zusammen und sagen: Naja, war ganz nett und tschüss, nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Nein, wir sind füreinander verantwortlich, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, als dass ihr selbst feststellen könnt, der Tag rückt näher, an dem der Herr wiederkommt. Wir sollen den Zusammenkünften nicht fernbleiben. Das heißt nicht, wenn ich jetzt im Urlaub bin, wenn ich irgendwas habe, dass ich jetzt zwanghaft immer herkommen muss. Das ist damit nicht gemeint. Aber wir wissen jetzt gerade auch nach Corona, viele haben sich daran gewöhnt, haben gesagt: Ach, Sonntags zu Hause ist ganz nett, schönes Frühstück, da sitze ich dann da. Es gibt ja Fernsehpredigten, die höre ich mir an. Nein, es ist kein Ersatz. Als Ergänzungsnahrungsmittel würde ich sagen, ja, ist es gut, aber als Hauptmahlzeit, nein. Da sollen wir den Zusammenkünften nicht fernbleiben dann. Wir brauchen ein Umfeld, das für unseren Glauben auch gedeihlich ist. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die nicht so diese christliche Lehre in ihrem Lebensstil entwickeln, dann geht es mir dann irgendwann so, ich bin in einer geistlichen Wüstenlandschaft und ich kann nicht aufblühen. Ich verdorre einfach. Ich werde vielleicht sogar meinen Glauben irgendwann aufgeben, weil andere Sachen für mich wichtiger sind. Dann denke ich, wie ist es so bei Christen? Das ist so eine Symbiose. Ne? Wir haben genug Nährstoffe, wir haben Wasser, Flüssigkeit, wir blühen auf. Und das Interessante, deswegen habe ich das Bild auch genommen, ihr seht so dieses Licht von oben. Im Dschungel ist es auch so, dass die Pflanzen sich zu dem Licht hin orientieren. Jesus ist das Licht. Das ist eine Gemeinschaft, die sich zu Jesus orientiert, wo der eine vielleicht am Anfang steht, so wieder unten. Wenn wir links die Bäume sehen, dann wissen wir, die haben schon ein paar Jahre hinter sich. Aber sie alle orientieren sich dem Licht zu, weil dieses Licht bei Jesus ist für uns, für unser Wachstum absolut erforderlich. Vertrauen auf Gott, das ist so der letzte Punkt, den ich habe. Psalm 37, 5 bis 7. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen, wie das Morgenlicht, und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in der Tat umsetzt. Das Gegenteil von Vertrauen ist ja Misstrauen. Wenn ich Gott jetzt nicht vertraue, dass das, was er in meinem Leben macht, auch wenn ich es manchmal nicht verstehe, dass ich denke, oh, der meint das aber nicht so richtig gut oder der ist gar nicht vorhanden, dann wächst mein Glaube nicht, sondern er schrumpft. Ich habe ein Misstrauen. Wenn ich aber den Psalm 37 anschaue, oder es gibt einen anderen Psalm, ne, wo es auch heißt, dass er meine Wege auch führt und leitet, ob es jetzt Psalm 23 ist, hier der gute Hirte, oder meine Zeit steht in seinen Händen. Das hört man ja oft bei Beerdigungen da, ne? Und so ist es auch. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Und ich weiß, er ist an meiner Seite. Das Ziel, das er mit mir hat, das Ziel, das er mit euch hat, ist, dass wir bei ihm in Ewigkeit unser zukünftiges Leben verbringen. Da wird er auch alles dran tun. Und deswegen muss unser Glaube auch wachsen und sich entwickeln. Und ich glaube, wenn das nicht passiert, dann werden wir so diesem Glaubensleben oder den Herausforderungen des Glaubenslebens einfach nicht standhalten. Jesus hat mal so ein Gleichnis gebracht, der vierfältige Acker. Ne? Da heißt es ja, geht um den Glauben, so als Samen, ne? Wird dahin gestreut. So, und dann Leute hören das, aber verstehen es einfach nicht. Ne? Da kommt Satan, nimmt das wieder weg. Und dann kommt die zweite Kategorie, die sagen, ach, das hört sich ja ganz gut an. Ne? Das ist dann so auf den Weg, auf den Felsen gestreut. Die haben keine Wurzeln, keinen Glauben. Ne? Wenn irgendetwas im Leben nicht so funktioniert, dann sagen sie, das war's. Aber dann kommen auch Leute, und das sind Menschen, die auch im Glauben sind, die sind unter die Dornen gepflanzt. Sie haben Wurzeln, sie gehen auch auf, aber da gibt es etwas, nämlich die Sorgen der Welt, Verlockung des Reichtums, wo sie dann straucheln, wo sie nicht weiter wachsen. Und wir wissen eben, der letzte Teil, das sind die guten Felsen, gute Wurzeln, die wachsen und bringen viel Frucht. Und wir brauchen uns um die Frucht, die wir bringen, eigentlich gar nicht kümmern, wenn wir uns mal Johannes 15, Vers 5 vor Augen halten. Da heißt es nämlich, ich bin der Weinstock, also Gott ist der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Gesundheit, der Glaube soll wachsen, sich weiterentwickeln und reifen. Wir sind, das ist eben das schöne Bild, an diesem Weinstock dran. Gott ist der Weingärtner und Gott stutzt uns auch so zurecht, dass wir Wachstum bringen. Wir wissen nicht, wie viel, aber wir wissen, das, was wir bringen, kommt durch ihn. Von uns aus geht es nicht. Und ich hatte mal so eine Sendung gesehen, da ging es um Weinstock und was passiert, wenn ein Weinstock nicht zurückgeschnitten wird. Und man hat gesehen, also die haben dieses Beispiel dann mal gebracht, der Weinstock, den sie geschnitten hatten, klein, kräftig. Der andere, der war groß, wenig Frucht, die Früchte waren auch nicht doll, ganz lange Arme. Und man weiß eben, dass diese Triebe, die dann wachsen, die bleiben immer dünn, wenn sie nicht geschnitten werden. Werden sie geschnitten, dann werden sie kräftig und sie entwickeln sich auch. Das heißt, sie werden dicker. Und ich glaube, das ist bei uns genauso. Wenn Gott uns einfach nur so laufen lassen würde, dann würden wir vielleicht nach außen hin ein Volumen entwickeln. Unsere Früchte wären, wenn überhaupt da, sehr gering und nicht schmackhaft. Und wir würden so nicht diese kräftigen Stämme haben. Das heißt, wir würden irgendwo wie im Wind dann so hin und her wedeln. Paulus beschreibt uns das hier auch, dass das geistliche Wachstum, das wir entwickeln sollen, durch Gottes Geist geschieht, wenn wir ihn machen lassen. Das ist das, was wir, um geistig wachsen zu können, einfach wissen müssen. Aus uns heraus muss der Wille entstehen, alles andere macht Gott. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, wir wollen dir danken, dass wir ja zu dir hinwachsen sollen und dass wir auch wissen, Herr, es ist möglich, immer mehr zu dir zu wachsen, wenn wir dich an uns arbeiten lassen. Und das bitte ich dich für jeden einzelnen deiner Kinder, ob hier oder weltweit, Herr, ja, dass wir uns wirklich so von unserem Menschsein lösen und zu dir hinwachsen, Herr, dass wir dich machen lassen und so unsere eigenen Wünsche zurückstellen, weil wir wissen, dass was du für uns vorbereitest, ist viel schöner und besser als das, was wir so für uns ausdenken, Herr. Wir loben und preisen dich, dass du ein toller Gott bist und wir danken dir, dass du an unserer Seite bist und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, Herr. Amen.